ARD. Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
So sieht's aus. Dominosteine gibt es schon ab August. Die Weihnachtsmärkte beginnen auch jedes Jahr früher und vor lauter Shopping. Bleibt die Besinnlichkeit, naja, doch, so ziemlich auf der Strecke. Und deshalb müssen wir uns einfach zwischendurch mal fragen, was ist eigentlich mit Weihnachten los? Was bedeuten uns noch so Sachen wie Tradition und Rituale? Oder ist das einfach mal der Lauf der Dinge, den wir einfach so akzeptieren müssen? Darüber sprechen wir heute in einer neuen Podcast-Folge von Dienstags direkt. Und diesen Podcast finden Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. So, und jetzt darf ich Ihnen unsere Studiogäste vorstellen. Das ist Linda Eberlein, sie ist Psychotherapeutin aus Dresden. Schönen guten Abend, Frau Eberlein.
Ja, hallo, guten Abend.
Professor Christian Lessmann ist uns zugeschaltet aus Dresden. Er ist Experte für Volkswirtschaftslehre und internationale Handelsbeziehungen an der Technischen Universität Dresden. Schönen guten Abend, Herr Lessmann.
Ja, hallo, Frau Peschke.
Justus Geilhofer ist bei uns. Er ist evangelischer Pfarrer in Großschirmer. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Darf ich Sie alle drei gleich mal fragen, ob Sie schon mal von dieser sogenannten Weihnachtspanik betroffen waren? Frau Eberlein.
Ja. Ich glaube, die Frage ist eher, wer nicht und warum oder wie hat er das geschafft?
Ja. Und damit meinen wir zum Beispiel nicht alles rechtzeitig zusammen zu haben, die Geschenke, das Plätzchen, das Essen geputzt werden muss auch noch. Manche machen sogar noch die Fenster vor Heiligabend. Ja. Mhm. Wie war es bei Ihnen? Haben Sie Großfamilie oder?
Also dieses Jahr und ich würde sagen in den letzten Jahren versuche ich es ein bisschen stressfreier zu gestalten, aber ich kenne schon den 23.12. als einen herausfordernden Tag, je nachdem auf welchen Tag der fällt. Eigentlich glücklich, wenn das ein Sonntag ist, weil dann kann man nichts mehr machen oder nichts mehr kaufen. Aber ansonsten kann es da schon mal stressig sein. Irgendwie letzte Besorgung, letztes Geschenkpapier ist ausgegangen.
Ist wirklich so, ne?
Ja.
So. Am Tag vorher auf den letzten Drücker. Wie ist es bei Ihnen, Herr Geilhofer?
Ganz anders. Ich bin als evangelisches Pfarrerskind aufgewachsen. Ich bin jetzt selber evangelischer Pfarrer. Da läuft die Uhr ab dem Totensonntag einfach ab. Also das ist wirklich so, dass die Dinge durchgeplant sind und dass man nicht nur als Pfarrer, sondern als Pfarrfamilie derart viel zu tun hat, dass man sich das nicht leisten kann, am 22. nochmal zu gucken, was fehlt oder was nicht, sondern man hat sozusagen Mitte November beim Fischladen den Karpfen bestellt.
Sie kaufen die Geschenke schon im September, oder?
Nee, das nicht, aber es ist wirklich völlig klar, was wann passiert, weil man, also ich meine, klar, in den ersten ein, zwei Jahren merkt man nochmal, dass das wirklich so viel ist, wie der Vater immer gesagt hat, aber es ist tatsächlich so, dass man spätestens mit dem 5., 6., 7. Dezember merkt, es gibt in diesem Beruf tatsächlich auch als Familie keine Freiräume mehr, so ab dem 15. nochmal zu überlegen, wie es jetzt werden könnte.
Das ist schön, dass Sie das Gefühl nachvollziehen können. Was
genau, aber es ist eben keine Panik. Nee, oh ja, absolut. Ja, ja, absolut.
Ja, genau. So, Herr Lessmann, Sie fehlen noch. Wie ist es bei Ihnen?
Also erstmal, ich bin unfassbar reinlich, also putzen muss ich vorher nicht mehr. Aber natürlich muss man die Familienbesuche ein bisschen vorbereiten. Ne? Jetzt kommt mein Bruder Weihnachten zu Besuch. Ja. Da essen alle kein Fleisch mehr. Das macht's einfach Raclette oder Fondue.
Wie haben Sie denn das hingekriegt?
Aber auf jeden Fall gibt's da einige Probleme weniger. Ich bin aber noch nicht so wahnsinnig weit mit den Geschenke kaufen.
Also Sie müssen noch, Sie haben noch nicht alles zusammen.
Ich habe eigentlich noch gar nichts.
Okay.
Aber es ist ja noch Zeit.
Ja, und um es nochmal auf den Punkt zu bringen, das ist jetzt keine wissenschaftliche Erhebung, aber ich habe heute sehr viel telefoniert, zwangsläufig auch nochmal so Freunde und Bekannte angerufen. In der Tat spüren diese Weihnachtspanik oft nur Erwachsene, weil Kinder davon nicht betroffen sind. Erst jetzt, wenn man älter ist und selber eine Familie hat, wird einem manchmal klar, was früher unsere Eltern vielleicht erlebt haben in Sachen Stress und so weiter, weil da konnte man nicht einfach nur losgehen und sagen, ich kaufe das mal, sondern musste man auch langfristig beginnen. Und gleichzeitig auch noch, und das ist dann das Schwierige, der Druck, Frau Eberlein, da kommen Sie so langsam ins Spiel, der Druck der Besinnlichkeit. Von allen Seiten wird einem suggeriert, Besinnlichkeit, Ruhe, die schönste Zeit des Jahres. Wir setzen uns auch noch zusätzlich wettertechnisch unter Druck, ne, indem wir von der weißen Weihnacht träumen, obwohl wir wissen, dass es sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist.
Ja.
Möchte auch kein Meteorologe mehr sein. Die Fragerei geht auch im August schon los. Warum tun wir uns das immer wieder an?
Ja, Sie haben selber schon gesagt, das ist natürlich viel, was von außen suggeriert wird. Also, und ich denke gerade bei Wetter irgendwie auch an Märchen, da ist Weiße Weihnacht irgendwie Thema und das ist ganz klar. Und die Werbung macht natürlich auch viel, also dass man immer wieder denkt, okay, besinnlich, ne? Wenn man da Weihnachtssituationen in Filmen, Serien, egal wo, sieht, dann geht es immer darum, wir sind alle gut drauf und es ist so eine besinnliche Feier und so ganz können wir uns dem wahrscheinlich nicht entziehen und trotzdem würde ich sagen, jeder darf auch ein bisschen selber entscheiden, wie viel lasse ich davon an mich rankommen und wie viel Druck mache ich mir auch selber. Also es gibt von außen sicherlich suggerierte Themen und Meinungen, aber die Frage ist auch, wie viel Druck mache ich mir und welche Erwartungen habe ich an mich und ans Weihnachtsfest.
Und die erste Enttäuschung, wenn wir ganz ehrlich sind, die beginnt ungefähr 14 Tage vorher, wenn uns der Meteorologe sagt, klappt wieder nicht mit weißen Weihnachten. Und ich glaube, ich habe das mal, ist bestimmt... hat das schon jemand anders gesagt, aber ich verbinde das immer mit Angela Merkel. Die hat mal gesagt, die Enttäuschung beginnt eigentlich mit der Erwartungshaltung.
Geiler Merkel-Satz. Geiler Merkel-Satz, den merke ich mir. Jetzt können wir mal, die Enttäuschung beginnt mit der Erwartung.
Mit der Erwartung.
Hammer.
Oder ist doch
recht
so.
Hat sie.
Ja, man könnte fast behaupten, in Zusammenhang mit Weihnachten, ich formuliere es mal ein bisschen drastisch, Menschen wollen immer wieder enttäuscht werden.
Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass, was Sie beschreiben, ja eher damit zusammenhängt, dass das, was mit Weihnachten verbunden wird, ja tatsächlich eine tiefe menschliche Sehnsucht ist. Also ich glaube nicht, dass die, ich bin jetzt schon Marxist genug, dass ich weiß, dass irgendwie Ökonomie eine Rolle spielt, aber ich glaube nicht, dass die Bedürfnisse einfach nur von einem Markt geweckt werden und dann irgendwie läuft so ein Rädchen ab, sondern ich glaube, dass das geweckt werden kann, hat etwas damit zu tun, dass die Botschaft von Weihnachten eine ist, die den Menschen in seinem innersten Wesen trifft. Und dass damit natürlich ganz viel an Werbung und an Erwartungen und so weiter verbunden ist. Das ist auch total klar. Aber ich glaube, dass diese Botschaft des Friedens, also das, was da an Ruhe, an Besinnlichkeit, an Frieden, an ja, der Abwesenheit von Hass, Gewalt und so weiter ist.
Dass sich Menschen danach sehnen, nach dieser
heiligen Welt. Und dass sie deswegen empfänglich sind für alles das, was dann wiederum auch eine Panik auslösen kann.
Mhm. Ich glaube aber...
Herr Lessmann, genau. Mhm.
Ja, ich glaube, das Problem ist vor allem ja die Erwartungshaltung, die innerhalb der Familie vorhanden sind. Also es geht ja hier dann nicht darum, dass das falsche Geschenk gekauft wird oder das falsche Handy oder die Handyhülle in der falschen Farbe, sondern es ist ja schon oft so, dass Eltern eine Erwartungshaltung daran haben, dass die Kinder zu Besuch kommen. Gerade wenn man älter ist, dann sind die Leute natürlich heute auch ganz anders über die Landkarte verteilt. Ne?
Also
wenn man in unsere Großelterngeneration guckt, lebten die alle irgendwie in einem Dorf, in einer Stadt und haben sich Weihnachten wie selbstverständlich gesehen und haben sich natürlich auch unter dem Jahr sehr oft getroffen. Und das hat sich natürlich durch unsere Gesellschaft verändert. Und da entsteht eben Erwartungsdruck, dass natürlich alle möchten, dass die Familie beisammen ist, was eben nicht einfach ist, ne? Wenn man einfach überall in Deutschland wohnt.
Frau Eberlein, wie groß ist die Chance, Sie sind Psychologin, diesen Druck irgendwie klein zu halten?
Groß. Ich muss arbeiten, also Arbeit reinstecken sozusagen. Das wird wahrscheinlich nicht von selber am nächsten Weihnachten alles anders. Das ist unrealistisch. Aber ich darf selber entscheiden, welchen Erwartungen möchte ich gerecht werden. Und das stimmt, die Familie ist da oft ein großer Druckfaktor. Und ich sage immer, ein-, zweimal muss man wahrscheinlich durch, dass es unbequem wird. Und beim dritten Mal haben die anderen verstanden, okay, es gibt jetzt neue Regeln.
Haben Sie es etwa gemacht? Das klingt so.
Ein bisschen.
Was haben Sie gemacht?
Ich muss sagen, Weihnachten doch auch. Es gibt so einen Familienteil, den wir vielleicht nicht regelmäßig besuchen. Und gerade die Großeltern sind da immer so ein bisschen traurig, weil die schon von früher kennen, wir sitzen alle zusammen. Und wir haben aber irgendwann gesagt, und gerade mit eigenem kleinen Kind macht es keinen Sinn mehr, durch die Gegend zu fahren. Da haben alle Stress, Kind ist schlecht drauf, hat nicht geschlafen. So kann man irgendwie nicht Weihnachten feiern. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir machen es ruhiger. Es gibt auch einen Weihnachtstag, erster oder zweiter. Da sind wir nur früher zu zweit, jetzt zu dritt und machen einfach was Schönes in kleiner Familie. Und wenn dann noch drei Großeltern warten, die kriegen andermal Besuch. Und mittlerweile halten die das durch.
Wie reagieren die drauf?
Die kennen das jetzt und sagen, es ist okay, wir freuen uns, euch zu sehen. Es ist zwar schade, dass wir nicht alle zusammensitzen. Ich glaube, der Wunsch ist immer noch da. Aber für uns ist es irgendwie angenehmer. Und ich glaube schon in Summe auch für die anderen. Und das ist ja häufig aber das, was es schwer macht, dass jeder unterschiedliche Erwartungen hat an Weihnachten.
Haben Sie die Familie vor vollendete Tatsachen gesetzt oder haben Sie vorher besprochen?
Ich glaube, wir haben das irgendwann für uns in kleiner Familie entschieden, gesagt, ab nächstem Jahr oder ab diesem Jahr sozusagen wird es anders. Und wir versuchen eine Lösung zu finden, dass wir uns trotzdem sehen. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, wir wollen euch gar nicht sehen. Aber dieser 24., da muss man überall sein und noch von A nach B fahren. Das ist eben dann ja auch, hat gar nichts mehr mit irgendwie schöner Familienzeit zu tun, wenn alle den halben Tag im Auto sitzen.
Das habe ich mit meiner Familie ganz genauso gemacht. Irgendwann war klar, Heiligabend sind wir für uns. Mein Bruder hat es genauso gehandhabt und für die Eltern hieß es dann so ein bisschen Deal with it, ne?
Bitte was? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Die mussten damit klarkommen, die Eltern. Die mussten es einfach sich dran anpassen.
Und die haben sich dran gewöhnt, oder?
Schon, aber ich meine, es ist eben genau wie Sie gesagt haben. Es ist natürlich nicht völlig stressfrei, belastungsfrei, aber so ist ein Kompromiss. Ne? Mhm.
Wie kann man denn, also wenn man das noch nicht probiert hat, was würden Sie denn Menschen raten, die jetzt gerade so wie ich sagen, ich verspüre seit 2-3 Jahren so eine Art Weihnachtspanik, weil ja auch die Zeit, wenn man älter wird, vergeht ja auch viel schneller. Mhm. Ne? Da ist der erste Dezember, das klingt so, als hätte man noch ganz, ganz viel Zeit. Dabei sehe ich schon da hinten den 24 und denke mir, da reichen jetzt meine 10 Finger nicht, was ich noch alles zu tun habe. Mhm. Ja, wie wollen Sie mir das abtrainieren?
Ach, ich glaube, da gibt es verschiedene Ideen. Die erste Frage wäre, warum erst ab 1. Dezember? Also wenn ich merke, irgendwie das macht mir Druck und ich schaffe es im Dezember nicht, weil da viel los ist, dann darf ich auch früher anfangen. Oder aber, wenn es mir so viel Druck macht und wir hatten, kurz haben sie schon angeteasert, so Black Friday ist ja irgendwie auch ein Thema, da ist so die Frage, mache ich mit oder sage ich, ich starte Weihnachten erst später und ich kaufe auch noch keine Lebkuchen im August, sondern ich gehe noch vorbei. Mhm. Also ich darf für mich selber entscheiden, wann möchte ich mit dem Ganzen anfangen, was tut mir gut. Und dann an den Weihnachtstagen nochmal schon auch Prioritäten zu setzen. Ne? Also nicht irgendwie alle To-Dos machen zu müssen, sondern nochmal zu überlegen, was davon möchte ich machen und für wen mache ich es eigentlich? Damit die Großeltern glücklich sind oder ist es was wirklich irgendwie auch für mich gut tut oder was mir wichtig ist? Und
klingt da, ein bisschen egoistisch. Was spricht dagegen, Großeltern glücklich zu machen?
Wenn sie selber sagen, das ist für mich okay, eben nochmal wohin zu fahren oder irgendwas auf mich zu nehmen, ist das in Ordnung. Aber ich versuche da immer zwischen Egoismus und Selbstfürsorge zu unterscheiden. Also es ist nicht unbedingt egoistisch zu sagen, wenn ich zu kurz komme oder wenn es für mich total unangenehm ist, dann haben meine Großeltern am Weihnachtstag auch nichts davon, wenn ich da sitze und gestresst bin und schlechte Laune habe.
Es sei denn, sie bringen alles mit.
Ja, aber wenn sie dann da mit Mundwinkel nach unten sitzen, weiß ich nicht, ob sich wirklich alle freuen.
Aha. Herr Geilhofer, wie geht's Ihnen, wenn Sie das hören? Ja, wie läuft das bei Ihnen zum Beispiel ab? Ganz traditionell?
Ja. So traditionell, wie Sie sich nur vorstellen können.
Ja. Erzählen Sie mal.
Naja, also es ist ja, also bei uns ist das, ich nehme das tatsächlich sehr anders wahr. Also A, glaube ich, müssen wir schon sagen, das ist, glaube ich, eine sehr bürgerliche Perspektive von uns ist. Ich glaube, es gibt unendlich viele Menschen, gerade hier in Ostdeutschland, im Sendegebiet, die sich überhaupt keinen Stress an diesem Tag machen. Ich weiß nicht, ob.
Woher nehmen Sie das?
Also ich weiß nicht, so alle Internetnutzer, die kriegen jetzt so langsam in ihre For You-Page langsam gespült, dieses tolle, ich glaube, das ist so 10, 15 Jahre alt und ich glaube, es ist auch beim MDR passiert, so ein Interview mit einer Frau auf einem Aldi-Parkplatz, wo, glaube ich, eine MDR-Journalistin sagt, Weihnachten, was verbinden Sie eigentlich mit Weihnachten? Und da guckt die Frau so und nimmt so ihre Brille ab und sagt, so, das ist eigentlich für uns wie jeder andere Tag. Nee, pass auf, es kommt jetzt. Wir essen was, wir trinken schön, dann gucken wir Fernsehen und dann gehen wir ins Bett und dann wird richtig gebumst. So, es wirkt, ohne Witz, es ist so passiert. Es ist zitierfähig, das ist so im Internet. Es tut mir leid, dass ich so gehört habe.
Und ich nehme so wahr,
dass der Großteil der Leute sich eigentlich überhaupt keinen Stress macht, weil Weihnachten für sie im Grunde keine Bedeutung hat. Und das ist etwas, was ich erstmal.
Das ist ja mal eine These.
Glaube ich schon. Und die, also diese ganzen Fragen, wer, wann, wo, wie kommt, das hat ja auch durch diese ganzen Patchwork-Zusammenhänge auch wahnsinnig abgenommen.
Und aber ich, wieso behaupten Sie, dass Weihnachten keine Bedeutung hat? Das ist wirklich eine steile These.
Na, ich glaube tatsächlich, dass für die meisten Leute, mit dem Ende der Adventszeit eigentlich der Riemen runter ist. Und dass man versucht dann an Weihnachten das noch, sozusagen diese Stimmung noch aufrecht zu erhalten. Aber ich meine, wenn Sie in der dritten Generation in einem komplett entkirchlichten Land wohnen, dann ist das klar, dann ist es ja total logisch, dass nicht mehr der eigentliche Inhalt des Festes oder die Traditionen der Kirche, sondern alle anderen Faktoren eben die bestimmende Rolle übernehmen.
Was meinen Sie damit?
Na, der Kommerz und die persönlichen Sehnsüchte von Gemeinschaft, von Frieden, vielleicht von Glück und Glückseligkeit. Ja. Und da komme ich zu mir. Ich merke bei mir gar nicht so den Stress aufgrund der Tatsache, dass ich alle diese ganzen Traditionen habe. Dazu, also nur ein Beispiel, dann gehen wir wieder zurück in die Runde. ich bin deswegen noch gar nicht so im Stress und in Panik, weil für mich als Christ die Weihnachtszeit am 25. morgens mit dem Sonnenaufgang beginnt. Mhm. Für mich als Christ ist gerade so dasselbe, was vor Ostern ist, ist eine Fastenzeit. Also das, was wir gerade zu tun haben, ist uns zu beruhigen und uns zu konzentrieren auf das, was da in der Nacht von 24. auf 25. passiert. Und wir haben im Moment, zumindest in der Theorie, nicht den Stress, jetzt 23 Tage lang zu feiern.
Und Rebecca, Haugwitz, Gott, ist jetzt aus der Dienstags-Direkt-Redaktion, ist jetzt bei uns im Studio. Das liegt daran, dass wir uns meist nur mit Vornamen ansprechen. Und mit den Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer. Was gibt's? Was ist angekommen?
Genau, schönen guten Abend erstmal. Guten Abend. Wir hatten nämlich tatsächlich auf mdrsachsenradio.de auch ein Voting geschaltet, wo es darum ging, wenn es Dominosteine schon ab August gibt, ist man dann jetzt nicht im Dezember schon eigentlich durch mit Weihnachtsgefühlen? Oder ist es vielleicht auch schön, so lange was von der Weihnachtszeit zu haben. Wie sehen Sie das? Und da haben 19% geantwortet, ich finde eigentlich eine lange Weihnachtszeit ganz gut und habe mich auch an Spekulatius und Lebkuchen im Spätsommer schon gewöhnt. Und 81% haben gewotet, dass ihnen der frühe Start eher nicht gefällt und wir uns wieder mehr auf unsere Tradition besinnen sollten. Mhm. Und auch auf Facebook haben wir diese Frage gestellt zu dem frühen Start. Und da ist man sich wirklich ziemlich einig in den Kommentaren, dass die Weihnachtszeit im Supermarkt auf jeden Fall zu früh losgeht. Viele aber, da habe ich ein bisschen Respekt, können sich sehr lange zurückhalten und kaufen wirklich erst ab November oder Dezember die Weihnachtsleckereien ein.
Wann kaufst du?
Ich tatsächlich, wenn es dann losgeht, ab so Ende August, Anfang September. Ich finde Lebkuchen einfach total toll.
Aber ist ja eine freie Entscheidung, ne?
Ja, natürlich, klar. Ja.
Ich bin da jedes Jahr sehr, sehr froh drüber. Was aber auch tatsächlich viele geschrieben haben, ist, dass sie jetzt dieses Jahr weniger zugreifen als sonst, weil es so teuer geworden ist. Vielleicht da gleich mal die Frage an Professor Lessmann, woran es liegt?
Schokoladenpreis ist extrem gestiegen. Also
heißt
der,
es, aber der ist auch wieder der, gesunken zwischendurch.
Ja, naja, aber das müssen
das
die...
Das kann
die,
auch gar nicht sein.
Nee, also da gibt's auch bestimmte Sensibilitäten, gerade die Länder, die Kakao herstellen, die leiden stärker unter Klimawandel und deswegen müssen wir uns, glaube ich, darauf einstellen, dass der Kakao insgesamt ein bisschen teurer sein wird auf lange Sicht. Und zwischen, glaube ich, ist er so bei sowas wie $4,000 die Tonne.
Wissen Sie noch?
Das weiß ich jetzt auch nicht, aber nur $4,000 die Tonne wären ja $4 das Kilo, wären ja also schon 40 Cent von der Tafel ist nur die Rohmasse, ohne dass das irgendwie verarbeitet wurde oder verpackt oder verschifft oder irgendwas. Mhm. Das ist einfach teurer geworden. Ne?
Okay, noch mehr Fragen?
Nee, erstmal nicht.
Okay, das heißt, wenn Sie noch Fragen haben an unsere Runde, an unsere Gäste heute Abend oder auch einfach Ihre Meinung loswerden wollen, dann tun Sie das gerne unter 0800 637 7272. Herr Professor Lessmann, Sie sind Experte für Volkswirtschaftslehre und internationale Handelsbeziehungen an der TU Dresden. Konsum first, diese Botschaft scheint sozusagen alles zu dominieren. Wann ging das denn eigentlich damit los? Können Sie sich noch erinnern, wenn wir mal zurückschauen?
Oh, das ist schwierig. Also in meiner Kindheit war das, glaube ich, nicht so viel anders als heute.
Wo kommen Sie denn her? Also,
das ist ja jetzt mal eine Frage, weil ich geboren bin, 1977.
Nee, ich meine jetzt, sind Sie ostdeutsch sozialisiert?
Nee, ich komme aus Wolfenbüttel. Direkt aus dem Zonenrandgebiet, wenn man
Professor
so will.
Er ist Professor an der TU Dresden. Selbstverständlich ist er nicht ostdeutsch sozialisiert.
Ah, okay. Das ist ein Thema für eine andere Sendung. Wie lange man in Dresden wohnen muss, bis man sich Dresdner nennen darf.
Mhm. Aber solange Sie sich erinnern können, ging es um Konsum? Verstehe ich Sie richtig?
Ja, also für mich, das hatten wir vorhin ja schon angesprochen. Also ich glaube, diese ganzen familiären Erwartungen und schmeckt das Essen gut, schmeckt es nicht, sind alle Enkelkinder da. Das hat zumindest in meiner Familie immer alles überstrahlt, jenseits der Geschenke.
Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal zu Ihrer Expertise zurückkommen, welchen ökonomischen Stellenwert hat denn Weihnachten mittlerweile in der Volkswirtschaft?
Na, die Monate November und Dezember sind schon die Monate mit den höchsten Umsätzen im Einzelhandel, also sowohl im niedergelassenen Einzelhandel als auch im Online-Geschäft. Aber auf der anderen Seite, Sie dürfen nicht vergessen, Sie können jeden Euro nur einmal ausgeben, ne? Also die Konsumentscheidungen, die Leute treffen, also vielleicht auch sparen, Geld zurückhalten, um bestimmte Weihnachtswünsche zu erfüllen und teurere Geschenke zu kaufen. Das Geld wird dann woanders nicht ausgegeben in anderen Zeiten, ne? Und sie sehen dann einen sehr starken Abfall. Also während dann Dezember mit Abstand der stärkste Umsatzmonat ist, dann ist eben Januar, Februar relativ Dürre.
Mau.
Also der Konsum ist einfach, der hat dann eben so Spitzen natürlich und über die Sommerferienzeit geht er runter. Aber
man spricht ja von einem Viertel des Jahresumsatzes im Einzelhandel. Ist das richtig?
Also ich hatte Zahlen nachgeschaut, das hängt dann von der Abgrenzung ab. Also ich kam eher auf sowas wie 16-18%. Da ist aber immer die Frage, welchen Einzelhandel meinen Sie? Ne? Also das ist, glaube ich, im Bereich Büchergeschäfte und so, da ist das ein sehr, sehr großer Faktor. Wenn Sie es aber größer fassen und jetzt an irgendwelche Elektronikmärkte oder so denken, das ist ja auch Einzelhandel, die werden die Schwankung nicht ganz so extrem haben.
Und dann, wenn man sich da mal reindenkt in diese ökonomische Komponente, dann stellt man ja auch fest, was da plötzlich alles aktiviert wird. Ne? Also das sind diese saisonalen Stellenausschreibungen zum Beispiel, die Lieferkettenlogistik, sogar der Finanzmarkt, ne? Der entwickelt sich nochmal kurz vor Weihnachten, wenn ich das richtig einschätze.
Also Finanzmarktexperte bin ich jetzt eigentlich nicht. Es gibt immer sowas über Jahresendrallys.
Alle Branchen, die betroffen sind, mehr oder weniger, ne?
Ja, das kann schon sein, aber das sind, glaube ich, eher, da müssen Sie, glaube ich, eher einen Psychologen fragen, weil rational können Sie das ja eigentlich nicht erklären, was da an der Börse bei solchen Schwankungen passiert. Ne?
Was also, ist aber mit Tourismus zum Beispiel? Das ist ja auch.
Das ist mit Sicherheit ein Faktor, aber auch beim Tourismus müssen Sie immer überlegen. Ich meine, das sind Leute, die konsumieren, die geben Geld aus. Mhm. Wenn Sie zum Beispiel zum Weihnachtsmarkt nach Dresden kommen und da, ich weiß nicht, 20 Euro auf dem Weihnachtsmarkt lassen, dann übernachten Sie vielleicht sogar, shoppen noch ein bisschen dies und das. Mhm. Dann hätten sie aber ansonsten ja auch was anderes mit dem Geld gemacht. Ja, also man kann natürlich jetzt einfach die ganzen Umsätze statistisch erfassen und sagen, da wurden so und so viel zweistelliger Millionenbetrag umgesetzt. Aber nochmal, das heißt ja nicht, dass wenn es den Weihnachtsmarkt nicht gegeben hätte, dieser Konsum nicht stattgefunden hätte. Er hätte woanders stattgefunden. Mhm. Vielleicht hätten die Leute mehr Urlaubsreisen gebucht oder sowas. Also es ist einfach ein bisschen schwer, was ich sagen will, zu erfassen, was wirklich dieser Effekt ist.
Es heißt auch ganz oft, wenn es um die Beurteilung der Weihnachtszeit geht, was das Kaufverhalten anbelangt, dann heißt es auch immer, dass Verbraucherinnen und Verbraucher rund um die Weihnachtszeit tatsächlich lockerer mit dem Geld umgehen und das auch in schwierigen Zeiten.
Also ich habe geschaut, es gibt von der Gesellschaft für Konsumforschung Befragungen dazu und da muss man schon sagen, die Leute, die haben ein ordentliches Budget für Weihnachten, also das ist schon über 200 Euro pro Kopf, was da für Geschenke ausgegeben werden soll. Aber generell als Ökonom würde ich sagen, Unsicherheit ist immer schlecht, ne? Und die aktuelle Wirtschaftslage ist einfach nicht so, wie wir sie gern hätten. Deutschland stagniert im Prinzip ja seit der Corona-Pandemie. Inzwischen steigt auch die Arbeitslosigkeit leicht an. Das macht die Budgets für die Haushalte schon auch enger. Und so dieses Konsumklima, was die Gesellschaft für Konsumforschung da misst, das ist also auf einem sehr, sehr viel niedrigeren Niveau, als das noch vor Corona der Fall war. Und da schlagen einfach diese ganzen globalen Unsicherheiten und Unsicherheiten über die Wirtschaft bei uns direkt, die schlagen sich da durch. Ne? Das ändert dann auch das Kaufverhalten ein Stück weit.
Ja, apropos Kaufverhalten, wir haben ja vorhin gesagt, gibt ja diese ganzen Aktionen, das geht ja im Grunde genommen schon im November los mit Black Friday, ist eine amerikanische Tradition, die natürlich auch über den großen Teich gekommen ist, wie viele andere Dinge auch. Wie reagieren denn Deutsche auf diese Rabattaktion? Wie wichtig ist dann dieser Black Friday mittlerweile? Haben Sie dafür
Zahlen? Das kommt bei uns schon auch gut an. Also ich meine, die Umsätze an diesen Tagen, um diese Tage herum, die sind sehr hoch. Sie müssen überlegen, jetzt gibt es da ja einen Wettbewerb zwischen Online-Geschäft, weil diese Black Friday, Black Week, das ist ja eher was im Online-Geschäft stattfindet, übernimmt inzwischen auch der Einzelhandel, aber vor allem ist es so ein Online-Geschäftsding. Und das ist ein bisschen eine andere Art zu kaufen, glaube ich. Ne? Also da suchen die Leute nach Schnäppchen, zumindest vermeintlichen Schnäppchen. Es ist schon relativ lange vor Weihnachten. Das heißt, es sind eher noch so Sachen, da haben die Leute noch Zeit, Geschenke zu kaufen. Da werden sie wahrscheinlich ein bisschen rational darüber nachdenken, was sie machen und ob sie was kaufen oder nicht. Das ist, glaube ich, wenn man das jetzt vergleicht mit den letzten Tagen oder Wochen vor Weihnachten im Einzelhandel vor Ort, da werden die Leute wahrscheinlich ein bisschen impulsiver kaufen. Ne?
Weil der Druck größer wird. Sind Sie denn schwach geworden an Black Friday?
Nee, ich habe mir eine neue Küchenschere gekauft und tatsächlich eine neue Gartenschere, eine Rosenschere.
Aber die Frage ist doch, was haben Sie gespart?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also das ist aber, ich meine, das hängt schon auch davon ab, wie man darauf angewiesen ist. Ne? Ich meine, ja. Als Professor ist mein Einkommen natürlich auch ganz gut. Ja. Und für Leute, die da einfach weniger Geld zur Verfügung haben, da macht es schon Sinn, diese Schnäppchen sich anzuschauen und die Preise zu vergleichen. Und ja. wenn ich dann die Dinger doch 20% billiger kriege, dann ist es schon sinnvoll, da zu kaufen.
Aber da muss man auch ganz genau hinschauen. Ne? Also das, da wissen wir ja auch, ja. dass vorher die Preise erhöht werden, damit sie dann auch wieder fallen dürfen. Sie haben einen wichtigen Aspekt angesprochen. Ich zitiere mal den Landesgeschäftsführer der AWO aus dem Saarland, der sagt, das Weihnachtsfest wird zunehmend zu einer materiellen Herausforderung. Und Oliver Ganser vom Institut der FOM-Hochschule in München sagt, deutsche Haushalte haben 2024 sich im Durchschnitt 533 Euro für Weihnachtsgeschenke ausgegeben. Allerdings gibt es eine große Spannweite, die die soziale Schere in der Gesellschaft abbildet. Wie schätzen Sie das ein aus Ihrer
Sicht? Die Zahlen, die passen ziemlich gut zu dem, was die Zahlen von der Gesellschaft für Konsumforschung sind. Ne? So etwas über 200 Euro pro Person kommen Sie ganz gut auf das, was Sie gerade zitiert haben für die Haushalte. Ich meine, die Einkommensungleichheit, die wir haben, die führt natürlich dazu, dass die Leute auch unterschiedliche Budgets für Geschenke haben. Nun ist es nicht so, das werden viele Leute vielleicht gar nicht so genau wissen, dass die Einkommensungleichheit in Deutschland jetzt über die letzten Jahrzehnte jetzt nicht unfassbar stark gestiegen ist. Das stagniert ziemlich. Also dieser viel zitierte Spruch, die Schere geht immer weiter auseinander, das hält sich in Medien sehr, sehr gut. Ja. Wenn Sie aber tatsächlich statistische Daten sich dazu anschauen, dann ist das so nicht belegt. Also es ist schon so, dass auch der Mittelstand ganz gute Lohnzuwächse hat. Wir sehen auch, dass die Mittelschicht ganz gut Vermögen aufgebaut hat. Gerade Leute, die Immobilienvermögen haben. Also dass sich das alles verschlechtert, glaube ich jetzt nicht.
Von denen kann man sich ja keine Weihnachtsgeschenke kaufen.
wenn sie Immobilie groß genug ist.
So schätzt du das mal nicht.
Ja. Nee. Ja. Ja, aber daraus werden auch Einkommen generiert. Ne? Also das ist... Also ich glaube, das Ungleichheitsthema, das ist als Niveaugröße auf jeden Fall natürlich da, ne? Dass also wohlhabendere Haushalte sich da bessere, weiß man gar nicht, ne? Also teurere Geschenke leisten können. Aber einen Trend, glaube ich, werden sie da nicht gut festmachen können.
Aber der Handel hat ja einen großen Anteil daran, dass Weihnachten so, ich sag's mal, provokant inflationär geworden ist. Es geht jedes Jahr wieder im August, wo wir alle noch schwitzen und manchmal über 30 Grad sind draußen und man macht sich schon einen Spaß draus. Ne? Wann gibt es denn wohl die ersten Lebkuchen in diesem Jahr? Und man fragt sich trotzdem jedes Jahr, warum? Warum werden die Dinge im Handel angeboten? Weil man könnte auch sagen, es ist ein bisschen, es grenzt an Respektlosigkeit vor der Tradition. Möchte ich das jetzt machen? Weil die Händler argumentieren ja immer, die Kunden kaufen das ja. Das ist immer sozusagen das Totschlagargument.
Und na gut, aber ich glaube, genau so ist das. Ne? Also da ist, Sie müssen ja als Ökonom, überlege ich ja immer, gibt es da irgendeinen Fehler im Marktgeschehen? Also
aber habe ich denn nicht irgendeine Schmerzgrenze oder so? Auch? Verstehen Sie, das frage ich mich.
Naja, aber lassen Sie das doch die Händler und die Kunden untereinander ausmachen. Ja. Ja? Also Sie haben ja gerade selber Zahlen zitiert. Es gibt, oder Ihre Kollegen, ja? Es gibt einfach Leute, die kaufen das Zeug da schon. Ja. Und dann ist es sicherlich auch für die Produktionsprozesse, da bin ich auch kein Experte, aber da ist es wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn ich über einen längeren Zeitraum den Spekulatius produziere, ne, dann kann ich ihn günstiger einkaufen, auch als Händler, als wenn ich jetzt sage, Moment, das Geschäft geht nur 4 Wochen im Jahr.
Ja, ne? Ja, da kann ich doch, der Markt hat doch keine moralische Richtschnur. Also da bin ich doch wirklich, da würde ich jetzt mal marktwirtschaftliches Gewissen hier spielen. Das kann doch der Händler und der Kunde vollkommen frei entscheiden. Ich verstehe, das ist natürlich Wasser auf meine Mühlen. Ich verstehe natürlich das Unwohlsein, was da entsteht, aber da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ich bin ein Fan von einer Gesellschaft, die so frei wie nur irgendwie möglich ist. So kann ich so zu Ostern schon Dominosteine in die Regale tun. Das ist mir als Pfarrer ja tatsächlich total egal. Das, wo ich als Pfarrer nur sagen würde, naja Leute, ihr müsst euch nur überlegen, was er macht. Ich bin ja auch Christ. Und ein Christ glaubt an etwas, was in der Bibel steht. Und da steht drin, nichts ist verboten. Überlegt euch nur ganz kurz, ob es euch jetzt nützt oder nicht. Mhm. Und nach dem Grundsatz leben wir Christen im besten Fall in dieser Welt und gerade in so einer freien Gesellschaft, wo die Marktwirtschaft zum Glück funktioniert. Und dann haben wir nur zwei Möglichkeiten. Ich kann dem Markt nicht vorwerfen, dass er funktioniert, sondern jeder Dominostein, der verkauft wird, ist gut, sowohl für den Händler, für den Kunden als auch für die Wirtschaft. Die Frage ist dann nur, wenn das bei uns ein Unwohlsein auslöst, an welche Stellschraube wollen wir drehen? Und entweder, wenn wir sagen, wir gehen in diese Richtung von, das setzt uns alle zu sehr unter Druck und das ist eine zu lange Erregungszeit, dann... dann muss ich sozusagen die Nation, auf die Couch schicken und zwar kollektiv und sagen, jetzt reflektieren wir mal alle komplett durch, so. Oder, das sage ich, wir werden uns unserer Tradition und den Glaubensinhalten von Weihnachten bewusst und checken, dass das nicht so viel Sinn macht, Mitte August die Spekulatius-Dinge zu kaufen, wenn das für uns etwas mit dem Weihnachtsfest zu tun hat. Mhm. Aber ich freue mich doch für jeden Einzelhändler, der Spekulatius Mitte August schon verkaufen kann. So, das ist ja auch am Ende meine Kirchensteuer.
Und auch für die, die gerne schon im Sommer essen wollen, ne? Also ich würde auch psychologisch.
Ich bin da ganz locker. Also,
aber geht's Ihnen, stört sich's denn zum Beispiel auch nicht, wenn die ganzen Weihnachtsmärkte, sag ich mal, eine Woche vor Toten Sonntag schon losgehen?
Nein, also mich persönlich stört das natürlich. Ja. Also natürlich frage ich mich, was das Problem ist. Aber also wir leben jetzt in einer Generation, wir leben jetzt in der dritten Generation atheistisch. So. Ja. Also wir sind jetzt so bei 11% Kirchenmitglieder hier in Ostdeutschland angekommen. Mein Vater ist in der DDR Pfarrer geworden. Ich bin so aufgewachsen. Das macht mir ja nichts. Also so, ich renne ja nicht heulend über den Freiberger Obermarkt und sagt, Leute, das könnt ihr so nicht machen. In dieser Gesellschaft lebe ich und das ist auch vollkommen okay. Ich merke nur, ich habe nur nicht das Gefühl, dass die Leute besonders glücklich damit sind. Das ist so meine Frage an die Gesellschaft und was ich für ein Angebot habe, das wissen sie. Die Türen stehen offen.
Mhm. Herr Lessmann, Sie wollten auch noch was dazu sagen, wie ich gehört habe?
Nee, ich wollte das nur bestätigen. Also diese Freiheit von Religion, die ist was, zumindest gibt es Studien, die zeigen, dass das auch was mit dem Vertrauen der Menschen zueinander macht. Und das ist auffällig ungünstig, zum Beispiel in der Region hier.
Das verstehe ich nicht ganz.
Dass die Leute eher dazu tendieren, sich zu misstrauen. Ja, und das wird in der Wissenschaft teilweise argumentiert, und das hat was das mit der Abwesenheit von Religion zu tun.
Ist das so?
Ja, na klar.
Aber hat das nicht auch was mit Lebenserfahrung ganz einfach zu tun?
Na, die Frage ist ja,
auch von Sozialisierung, wie wir vielleicht groß geworden sind oder
die,
so.
Die Frage ist ja,
greift da natürlich ineinander.
Ja,
und die Psychologin isolieren können.
Jetzt muss die Psychologin ran und da können wir super drüber reden, wenn die Zeit noch reicht bis zu den Nachrichten.
Ah, wir haben noch 4 Minuten.
Dann mache ich nur den Aufschlag und dann fetzen wir uns danach. Ich würde jetzt, die Frage ist ja nur, wozu ist ein Mensch in einem Leben in der Lage? Ne? Und ich traue das schon richtig vielen Menschen zu, komplett religionsfrei, ein super ausgeglichenes, super erfülltes Leben zu führen. Die Frage ist nur die nach der Gesellschaft, also die nach Kindererziehung, die nach, wie gehen wir mit Alten, mit Schwachen, mit Ausgegrenzten und so weiter um. Und da würde ich sagen, man merkt es, eine Gesellschaft jetzt bei uns in Ostdeutschland durchaus langsam an, dass wir jetzt in der dritten Generation da angelangt sind, dass im Grunde alle nichts mehr damit zu tun haben. Und da würde ich schon sagen, das hat extrem viel Auswirkung darauf, wie wir einander vertrauen, wie wir geschichtlichen Prozessen vertrauen, wie wir Institutionen vertrauen, mit was für einer Zielsetzung wir in Gespräche, in Begegnungen und so weiter gehen. Und da würde ich dem Professor würde ich sehr unterstreichen, ich glaube, wir haben hier in Ostdeutschland ein massives Problem, was wir sicherlich über Sozialarbeit und Psychologie auch lösen können, zu gewissen Teilen. Aber ich glaube, dass die soziale Praxis Religion diesem Land fehlt, mit ganz schön negativen Folgen.
Ja gut, aber das kann man ja kompensieren, indem man früher ist man zum Pfarrer gegangen und hat die Probleme erläutert, heute geht man zum Psychologen.
Ist, glaube ich, schon ein anderer Ansatz und ich glaube, dass ich das gut ergänzen kann und es ist beides was Kraft und Haltgebendes, Vertrauen war auch das Thema. Ich kann das, glaube ich, in beide Richtungen ausbauen und lernen und es gibt viele, die ja, und brauchen diese Unterstützung und haben Halt in dem Glauben. Und wenn ich das aber nicht habe, dann ist schon die Frage, was habe ich dann? Und dann kann ich sozusagen vielleicht an der Stelle ergänzen und unterstützen. Glaube aber, dass das beides da sein darf und nicht das eine das andere so richtig ablöst.
Mhm. Und wie haben Sie schon eine Idee, wie Sie das Problem für sich lösen können? Nee, zugunsten der Kirche? No, Sie haben noch 25 Sekunden.
Ja, ich missioniere wie verrückt und taufe so viele Leute, wie ich nur irgendwie kann.
Ja, okay. Gut. Ist das noch Weihnachten oder kann das weg? Diese nicht ganz so ernstzunehmende Frage stellen wir uns heute. Sie wissen schon, wie wir es meinen. Alles geht früher los. Viele beklagen sich über Weihnachtsstress oder sogar Weihnachtspanik. Und vor lauter Shopping scheinen wir die Tradition zu vergessen oder sie nicht mehr ganz so ernst zu nehmen. Und die Frage ist, ist das nur bei uns so? Wir haben deshalb mal unsere Korrespondenten gefragt, wann Weihnachten zum Beispiel in Polen beginnt. Lukasz Tomaszewski.
Weihnachten wird in Polen genauso festlich begangen wie in Deutschland. Allerdings ist die Vorweihnachtszeit deutlich kürzer. Startschuss ist traditionell der erste Advent. In der katholischen Kirche werden Adventsmessen abgehalten, in Kindergärten und Schulen Krippenspiele einstudiert. Höhepunkt ist die Vigilia, der Heiligabend am 24. Dezember, und der beginnt offiziell erst, wenn der erste Stern am Himmel leuchtet. Wie in Deutschland werden dann die Geschenke unter den Weihnachtsbaum gelegt, aber es gibt auch wichtige Details, die sich unterscheiden. In Polen landen traditionell 12 vegetarische Gerichte auf dem Tisch, eines für jeden Apostel. Anders als in Deutschland ist auch das Timing beim Singen der Weihnachtslieder. Sie werden erst an Heiligabend im Kreis der Familie angestimmt, in der Kirche sogar erst wenige Stunden später in der Christmette. Die ist übrigens nach wie vor sehr gut besucht, auch wenn viele junge Menschen der Kirche den Rücken gekehrt haben. Ansonsten werden auch in Polen viele der traditionellen Bräuche dank der Globalisierung immer mehr aufgeweicht. Natürlich lacht uns auch hier von den Werbetafeln der Coca-Cola-Weihnachtsmann entgegen. Die Festtagsbeleuchtung wünscht immer öfter Merry Christmas und immer seltener Wesołych Świąt. Relativ neu sind die Weihnachtsmärkte. Sie boomen und werden immer größer. Aber auch hier ist der Startschuss erst Anfang Dezember. Das gleiche gilt übrigens für den Einzelhandel. Nur in deutschen Ketten wie Lidl oder Rossmann gibt es die Lebkuchen- und Schoko-Weihnachtsmänner schon einen Monat früher. Interessante Neuerung in diesem Jahr: erstmals bleiben am 24. Dezember die Geschäfte geschlossen. Heiligabend ist damit ganztägiger Feiertag. Dadurch haben in diesem Jahr alle Menschen mindestens 5 Tage frei.
Danke an Lukasz Tomaszewski nach Polen, und weiter geht's nach Italien zu Anna Giordano.
Ja, in Italien beginnt der Weihnachtsverkauf in den Geschäften tendenziell etwas später als in Deutschland. Ende August jedenfalls denkt noch kein Italiener an Torrone oder Panettone, das ist das italienische Weihnachtsgebäck. Erst ab ungefähr Mitte Oktober gibt es das zu kaufen, und Anfang November blinken dann in den Einkaufsläden die ersten Lichterketten. Die Weihnachtsmärkte, sofern es sie gibt, denn davon gibt es in Italien auch deutlich weniger als in Deutschland, beginnen meist so Ende November. Der Stichtag für die Haushalte ist nochmal später, denn der 8. Dezember ist in Italien ein wichtiger Feiertag, und an dem Tag stellen die meisten Italiener ihren Weihnachtsbaum auf, schmücken ihn auch schon, und ihre Krippe. Auch die Krippen sind in Italien sehr wichtig, und sie schmücken teilweise auch ihren Balkon oder Garten. Der Heilige Abend läuft dann so ab, dass viele Familien traditionell die Christmette besuchen. Die endet meist relativ spät in der Nacht, und die Geschenke werden dann meist erst am nächsten Tag ausgepackt. Sehr wichtig ist den Italienern am 25. Dezember das gemeinsame Festessen mit der ganzen Familie. Danach ist die Weihnachtszeit, anders als für viele Deutsche, allerdings noch nicht vorbei. Die Deko darf hängen bleiben, und viele Menschen besuchen dann erst in Ruhe einen Weihnachtsmarkt. Die Märkte gehen in Italien nämlich bis zum Dreikönigsfest am 6. Januar. An dem Tag gibt es auch für die Kinder nochmal einen Nachschlag, denn traditionell besucht die Befana, eine Art Weihnachtshexe, die Haushalte und bringt, so ähnlich wie der Nikolaus in Deutschland, kleine Geschenke für die braven oder auch Kohlen für die weniger braven Kinder vorbei.
Das war Italien und finally Großbritannien und Gabi Biesinger.
Kaum ist Halloween Ende Oktober durch, wird es in London weihnachtlich. Am Ufer der Themse über der Carnaby Street und in Covent Garden baumelt dann schon die Weihnachtsbeleuchtung, und das Hochhaus The Shard zeigt an seiner Spitze weihnachtliche Lichtspielereien. Mit einem offenen Doppeldeckerbus kann man abendliche Rundfahrten machen und den Lichterglanz ganz aus der Nähe betrachten. Allein in London gibt es Dutzende Weihnachtsmärkte und seit Anfang November können auch die Menschen in Birmingham über den größten deutschen Weihnachtsmarkt außerhalb Deutschlands schlendern. Im November kommen dann auch die speziellen TV-Weihnachtswerbespots der großen Marken und Kaufhäuser raus. Mit Promis und großem Budget werden Geschichten erzählt, die zu Herzen gehen. Auch in den Kaufhäusern ist dann schon weihnachtlich dekoriert. Je länger das Weihnachtsgeschäft für die Läden dauert, desto süßer klingeln die Kassen. Der super Einkaufstag Black Friday am Wochenende nach dem amerikanischen Thanksgiving-Feiertag wird auch in britischen Läden mit extra Rabatten mitgenommen. Am 11. Dezember war dann Christmas Jumper Day, aber ihre Pullover mit Weihnachtsmotiven tragen die Briten auch den ganzen Monat über bei den diversen Weihnachtsfeiern, zu denen man im Dezember eingeladen wird. Ihre Weihnachtsbäume besorgen die Briten auch schon Anfang Dezember. Dabei sind echte Kerzen tabu, viel zu feuergefährlich, meinen die Engländer. Aber sich schon früh den Baum ins Wohnzimmer zu stellen, das finde ich ja ganz klug, dann hat man viel länger was davon.
Das war Gabi Biesinger aus Großbritannien, unsere ARD-Korrespondentin zum Thema, was ist los mit Weihnachten? Alles beginnt früher. Wir haben uns gerade mal einen Überblick verschafft, wie es woanders zugeht, zum Beispiel in Polen, Italien und eben Großbritannien. Und Herr Geilhufe, wir waren bei Weihnachtsmärkten und warum die so früh losgehen und ob das sein muss. Und Sie waren da sehr liberal, weil Sie ja auch vorhin schon betont hatten, Ihnen ist es sozusagen wichtig, dass die Menschen alles in Freiheit machen können.
Ja, ne? Also ja. Es ist ja, gegen Erfolg gibt es ja kein Argument. Ja. So, also wenn das funktioniert, die Dinger so aufzumachen und wenn das was in die Börse spült, ist das ja super. Die Frage ist ja immer einfach die, wie wollen wir leben und wie wollen wir Advent und Weihnachten feiern? Und da sagen wir als Kirche, als Kirchgemeinden vor Ort, wir möchten uns mit euch zusammen 4 Wochen lang auf den Weg machen zu diesem Moment, wo wir feiern, dass... Das ist ja irre, ne? Zu sagen, dass Gott ein Baby wird. Und wir glauben, dass man da 4 Wochen braucht, um irgendwie so halbwegs sich drauf vorzubereiten. Dann braucht man irgendwie ein relativ gut orchestriertes Weihnachtsfest, damit das in dem Moment dann auch ankommen kann. Und dann sagen wir ja, Leute, ihr habt jetzt aber auch so 6-7 Wochen Zeit, um dann Weihnachtszeit zu haben. Also wir sagen ja nicht, so ich zitiere meine Oma Annemarie, erster Weihnachtstag, 13 Uhr, die Gans wird vom Tisch, eine sehr christliche, tiefgläubige Frau, die dann traurig in die Runde guckt und sagt, jetzt ist das ganze Schöne wieder vorbei. Und,
die Gans ist aufgegessen.
Ja, und mein Vater so den Herzinfarkt nahe war, weil er sagte, nee, das hat eigentlich jetzt gerade erst angefangen, die Weihnachtszeit. Und das ist so ein bisschen die Botschaft an die, die gerade noch nicht glauben können, dass ich einfach sagen will, Leute, also ihr habt, also macht euch diese 4 Wochen davor nicht so einen Stress und haut nicht alles am 25. nachmittags schon raus. Also einfach so ganz praktisch gesagt.
Würde ich vieles vielleicht psychologisch an der Stelle nochmal unterstreichen. Also gerade dieses sich jeden Tag auch auf den Weg machen, ist irgendwie ein schönes Bild, finde ich, nicht so sehr zu rushen und immer nur das Ziel vor Augen zu haben, ja, sondern den Weg auch zu genießen und den Tag, jeden Tag so ein bisschen so zu nehmen, wie er gerade ist. Und zu dem anderen Teil, dass jeder eigentlich selber entscheiden darf, auch da gibt es so ein psychologisches Grundbedürfnis, Autonomie, nach dem wir alle streben, was wir alle brauchen. Und ich finde, das kommt da auch zutage, zu entscheiden zu dürfen, möchte ich jetzt Lebkuchen essen oder nicht.
Auch wenn August ist.
Genau.
Okay. Herr Geilhufe, als ich wusste, dass Sie kommen, haben wir schnell noch eine Umfrage gemacht und gefragt, ob die Menschen vor lauter Einkaufen noch wissen, warum wir überhaupt Weihnachten feiern.
Wenn Sie aus dem Erzgebirge kommen, dann wissen Sie selbstverständlich, warum wir oder was wir zu Weihnachten feiern.
Christi Geburt und unsere Kultur im Erzgebirge. Ganz sehr.
Weihnachten, ja. Ja, erst den zweiten Weihnachtsfeiertag und Weihnachten. Da gibt es ein Einerlei.
Was wir da feiern?
Was wir da feiern, das weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht. Christi Geburt.
Christus Geburt, ja. Ja, so ist es. Mhm.
Glauben Sie, es gibt noch Leute, die das nicht wissen?
Sicher.
Die Jugend weiß das bestimmt nicht so.
Unser Reporter Roland Kühnke hat da übrigens nachgefragt. Zum Glück ist es noch recht gut ausgegangen, aber ich frage mich das manchmal, obwohl ich jetzt nicht gläubig bin, ob wirklich alle noch wissen, warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Was glauben Sie?
Nee, ich glaube, das wissen sehr, sehr wenige, dass an Weihnachten Jesus Christus geboren worden ist. Auch da jedem, wie er will. Aber was ich ja dann immer dazu sage, ist, auch um durch das Weihnachtsfest gut durchzukommen, ich bin ja der festen Überzeugung, die Traditionen, die wir haben, die helfen da ungemein. Sie wären nur dann super problematisch, wenn wir überhaupt nicht mehr wissen, warum wir das machen. Mhm. Also zum Beispiel, ich gebe nur das eine Beispiel, warum es am Heiligabend etwas Bestimmtes zu essen gibt und am ersten Christtag etwas Bestimmtes zu essen gibt, das hat sich ja nicht Oma Erna ausgedacht, sondern das hat ja einen Grund, der in unserem Glauben liegt. Wir essen am Heiligabend super einfach.
Eine Kleinigkeit,
weil,
ne?
Ja. Weil dieser Jesus Christus eben in einem Stall geboren worden ist. Und wenn wir dran glauben, naja, für Gott selber hat ein Stall gereicht, da können wir jetzt schwer irgendwie die Gans schon draufpacken.
So. Obwohl das ja auch einige schon machen. Ne?
Obwohl das einige schon machen. Ja. Und der Grund, warum wir eben dann am ersten Christtag die Gans auf den Tisch packen, ist, weil wir eben jetzt die große Freude darüber haben, dass Gott uns so nahe gekommen ist. Und wenn man das einfach nicht weiß und einfach denkt, naja, in unserer Familie scheint das immer so gewesen zu sein, dass wir einfach Würstchen am Heiligabend essen. Ich möchte aber einfach keine Würstchen essen. Aber anscheinend verletze ich damit 27 Familienbeteiligte. Dann bringt das natürlich wahnsinnig unter Druck. Wenn ich aber weiß, die Botschaft des Heiligen Abends ist, seid einfach so, wie Gott selber einfach war, dann kann ich mich als Familie auch, glaube ich, ein bisschen besser angucken und sagen, müssen das Wiener Würstchen sein oder können wir einfach vegetarisch essen? Also ist das okay, wenn wir einfach das Essen ändern, den Sinn dahinter aber beibehalten? Und ich glaube, dass eben ein Wissen über diese Dinge und ein wir füllen das so, wie wir das gut finden, total helfen kann, aus dieser Drucksituation rauszukommen und eben auch in so eine innere Freiheit zu bekommen. Das also wirklich, ich freue mich so schön, das ist so schön, dass wir mit der Psychologin hier sitzen. Ganz viel von dem, was wir machen, ist nicht psychologisch, aber ich denke, dieses Grundbedürfnis, den Menschen zu einer inneren Freiheit und zu einer Souveränität zu bringen, das ist, also ich meine, ich bin evangelischer Christ, vielleicht so glaubt man mir das ein Stückchen mehr, aber so, das ist ein Grundanliegen von dem, was wir als Kirche wollen und wo ich wirklich fest dran glaube, dass Gott etwas in diese Richtung mit uns vorhat, dass jemand selbstständig und frei durch dieses Leben gehen kann. Und da sehen wir beispielsweise anhand von Weihnachtstraditionen, wo das schiefgehen kann, also wo selbst diese gute Botschaft einen auf einmal irgendwie fesseln kann und nerven kann. Aber ich glaube, wenn wir das hinkriegen, das zu kommunizieren und auch ein Wissen darüber wieder aufzubauen, dann schaffen wir das, dass die Leute vielleicht tatsächlich auch lockerer und tatsächlich besser damit umgehen können.
Ich glaube, und ganz interessant ist,
Herr Lessmann, ja, genau.
Es geht um die Freiheit einerseits, aber es geht natürlich auch um das Erleben in der Gemeinschaft. Ne? Also einfach nur frei Weihnachten machen zu können, wie man lustig ist, aber dabei einsam zu sein, das ist ja das, was Menschen sehr, sehr unglücklich macht. Ne? Also das Gemeinschaftserleben und ob man das dann in der kirchlichen Zeremonie hat oder bei einer Familientradition, was auch immer am Heiligen Abend gegessen wird oder am ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag. Das sind ja trotzdem dann gelebte Traditionen und ich glaube schon, dass die Gemeinschaft da eigentlich im Mittelpunkt steht.
Ja.
Ist übrigens das der Grund für das einfache Essen bei Ihnen, die Weihnachtsgeschichte? Herr Lessmann, weil Sie haben uns vorhin gesagt, bei Ihnen gibt es nur vegetarisch. Ich kann mich daran erinnern.
Das liegt einfach daran, dass die Familie eben kein Fleisch isst. Deswegen versuchen, irgendwas anderes zu zaubern.
Okay. Toi, toi, toi.
Ich würde gerne das Stichwort Kommunikation an der Stelle auch nochmal aufgreifen, weil es genau darum auch geht, mit der Familie und denen, die einem eigentlich wichtig sind, kurz drüber zu reden, wie wollen wir es denn machen? Absolut. Und nicht so dieses, wir in Stein gemeißelt, wir machen alles wie immer. Das funktioniert nicht, weil die Generationen wachsen und verändern sich und drüber zu sprechen ist ja die Idee und genau diese Sachen dann zu überlegen.
Aber ist es denn auch wichtig, genauso zu argumentieren, wie Herr Geilhofer das gemacht hat? Das mit dem einfachen Essen.
Finde ich schon. Also zumindest, wenn das sein Standpunkt ist oder ein Part in der Familie, der sagt, mir ist es wichtig, diese Tradition zu wahren. Ich glaube schon, dass sich dann auch andere drauf einlassen und sagen, ich habe zwar keinen Bock mehr auf Salat und Wiener, aber lass uns überlegen, was anderes Einfaches, wo jemand mitgehen kann. Ich glaube, so finden sich schon Kompromisse. Mhm. Und die kann ich aber nur finden, wenn ich verstehe, dass dem anderen einfach wichtig ist, diese Tradition weiterzubringen. bringen und nicht, der will jetzt unbedingt Kartoffelsalat mit Wiener, sondern es geht einfach da ja, warum machen wir das? Und da muss ich mit jemandem drüber sprechen, weil sonst werde ich es niemals rausfinden.
Wie glauben Sie, schaffen wir es denn, diese Weihnachtsgeschichte am Leben zu erhalten, dass wirklich jeder weiß, egal ob er gläubig ist oder nicht, diese Geschichte zu bewahren, als auch als Stück abendländische Kultur?
Ja, ne? ich glaube, dass das am Ende wirklich der Job von mir als Pfarrer und uns als Kirche ist, weil es liegt genuin bei uns und der Rest der Gesellschaft, das ist das gute Recht des Rests der Gesellschaft, funktioniert nach anderen Maßstäben und anderen Abläufen. Also ein Educho-Verkäufer oder ein Douglas-Chef hat nicht die Aufgabe, die Weihnachtsgeschichte zu erzählen. So, der hat einfach zu gucken, dass die Löhne am Ende und der Umsatz stimmen. Und genauso gilt das an vielen Stellen, gut, vielleicht jetzt für eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt. Klar gehört da so ein Bildungsteil mit dazu, wo man sagt, aber nichtsdestotrotz, das liegt bei uns. Und da merke ich schon, dass unsere Ressourcen ganz gering geworden sind, dass wir mit den wenigen Pfarrerinnen und Pfarrern, mit den Ehrenamtlichen, die wir haben und so weiter, das nicht mehr schaffen, die Gesellschaft so zu prägen, dass das durchschlägt. Und ich glaube, das, was wir als Kirche machen können, ist es so überzeugend und so gefüllt zu feiern, dass Menschen, die logischerweise und notwendigerweise ja von außen kommen, sagen, da, also das, was ich dort erlebe, das spricht ein Teil meines Lebens und vielleicht auch irgendwie meines Familienlebens an, dass ich eigentlich, also ich möchte eigentlich, dass das auch in Zukunft ein Teil davon wird. So einfach und so schwer ist das, dass wir geben uns große Mühe, tatsächlich diese Inhalte und diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Aber wie gesagt, das ist in einer Welt, in der 90% davon unberührt sind, ganz schwer.
Ich würde nicht sagen,
das ist
unberührt.
Das ist ja eigentlich nicht der sagen. Nee, ich glaube auch, es gibt doch eine ganz interessante Inkonsistenz, dass Sachsen, also gerade wenn man von außerhalb hierher kommt, ja schon so das Weihnachtsland ist, oder? Also Dresden mit dem Striezelmarkt und das Erzgebirge mit den Schnitzereien. Also Weihnachten hat ja einen unglaublich hohen Stellenwert hier.
Ja.
Aber wenig
kirchlich. Die Verbindung zur Kirche, die ist nicht mehr da. Und das ist auch ganz interessant. Meine Tochter geht selbst auf die Kreuzschule in Dresden und dieser Dresdner Kreuzchor ist ja unfassbar berühmt und sehr, sehr beliebt. Und das kostet mit Sicherheit auch eine ganze Menge Geld, was die Stadt Dresden sich den kosten lässt. Und da sind die Leute stolz drauf. Das ist ihnen wichtig. Aber diese Verbindung dazu, dass dieser Chor eben natürlich eigentlich ein kirchlicher Chor ist, das ist verloren gegangen. Das ist schon ganz interessant. Diese Diskrepanz zwischen eigentlich Weihnachtsland Sachsen versus, aber bitte auf keinen Fall mit der Kirche. Das ist für dich interessant.
Ich finde auch, man sollte es vielleicht nicht unbedingt allein der Kirche überlassen, diese Kultur weiterzutragen, sondern nee, das ist auch Fall. Das ist auch
Bildung.
Ja,
Auftrag. Das war auch eine Rückfrage, die ich hatte, ob sie das Gefühl haben, dass Kitas und Schulen da schon unterstützen und den Bildungsauftrag eben zu wissen, warum feiert man Weihnachten, schon noch mittragen oder kommt
es ist
das
ja
auch
nicht gleichbedeutend mit Glauben, sondern einfach mit Wissen.
Kann ich schwer beurteilen. Ich kann nur von mir aus, also meine Wahrnehmung ist eine andere, dass ich habe einen Kinderchor gegründet, die Story kennt ein paar Hörer von mir schon. Ich habe einen Kinderchor gegründet und das erste Mal, als dieser Kinderchor gesungen hat, war eben am 3. Advent, als wenn wir unseren großen musikalischen Gottesdienst machen. Und ich habe eben breit eingeladen und deswegen waren viele Kinder dabei, die eben da noch nicht zur Kirche gehört haben und dementsprechend ihre Eltern auch nicht. Und ich habe gesagt, also das erste Mal singen wir am 3. Advent und zwei Mütter gucken mich an und sagen, welcher Tag ist das? Und das sind die bewusste Entscheidung getroffen hatten, wir möchten, dass unser Kind da bei dieser Kirchgemeinde, bei diesem Pfarrer mittwochs immer zum Singen geht für 20 Minuten. Ich nehme das schon wahr, dass der Abbruch enorm ist nach 40 Jahre DDR und 30 Jahre nach DDR und dass das auch schwer aufzuholen ist. Weil tatsächlich auch, das ist ja auch relativ witzig, die selbsternannten Retter des Abendlandes ja kein großes Interesse daran haben, diese Bildungsarbeit irgendwie zu übernehmen.
Wen meinen Sie jetzt?
Na, wenn Sie sich die AfD angucken beispielsweise oder die Parteien dieses gesamten rechten Blocks und dieses vorpolitische Feld dort, das ist ja ein durch und durch heidnisches, eine durch und durch heidnische Gemengelage dort, beziehungsweise eine, die zumindest ein ganz genuines Interesse daran hat, dass die Präsenz von landeskirchlichen Gemeinden gerade im ländlichen Raum schnell und auch endgültig abnimmt. Also die sich auf die Fahne schreiben, genau das eigentlich bewahren zu wollen, was die jüdisch-christliche Abendlandkultur aus ihrer Sicht irgendwie und teilweise aus meiner Sicht ja irgendwie bisher dargestellt hat. Gerade da erleben wir auch massive Angriffe auf das, was gerade noch so da ist. Insofern glaube ich, wird die Situation eher schlechter als besser in Zukunft.
Ja, die Kirchen waren ja auch Teil der Bürgerrechtsbewegung, ne? Das ist natürlich für bestimmte Kräfte dann möglicherweise gar nicht wünschenswert, ne?
Also ich glaube, dass tatsächlich, um jetzt nur den Haken dran zu machen, ich glaube, dass eine Erfahrung von totalitären Regierungen in den letzten 100 Jahren in Deutschland war, dass sie mit einer organisierten und breit aufgestellten Kirche ein großes Problem haben und dass, wenn sie in Zukunft wieder in so eine Richtung wollen, an diesem Baum sägen müssen. Und das ist ja die Beobachtung tatsächlich im breiten ländlichen Raum, dass dort die letzten Orte, wo Menschen, die ganz unterschiedlich sind, mal in Gespräche kommen und wo Dinge passieren, die eben eine freiwillige Feuerwehr oder ein Heimatverein einfach nicht leisten können, dass die bei Kirchen und auf Pfarrhöfen passieren. Und dass das in Zukunft nicht mehr sein soll, aus Sicht von bestimmten Leuten, das ist ja sehr naheliegend. Da gebe ich mir große Mühe, dass das nicht passiert, aber das mal anzusprechen ist auch wichtig.
Und Rebecca Hockwitz aus der Dienstags-Direkt-Redaktion ist in der Zwischenzeit reingekommen mit den neuesten Anmerkungen unserer Hörerinnen und Hörer. Was gibt's Neues?
Genau, wir haben uns viel über das Weihnachtsgefühl ausgetauscht tatsächlich, einfach ganz platt erstmal. Und unsere Hörer sind da auf jeden Fall Weihnachtsfans, würde ich sagen, denn die Rückmeldungen beschreiben eigentlich Weihnachtsgefühl alle so als was ganz Gemütliches, Heimeliges. Es geht um Zeit mit Familie und Freunden, um Frieden und natürlich um leckeres Essen. Und da hat uns nämlich Jörg Hartl aus Marienberg gemeldet und von erzgebirgischen Weihnachtstraditionen erzählt. Das fand ich sehr, sehr spannend. Da gibt es nämlich immer das Neunerlei. Das bedeutet, es gibt 9 verschiedene Speisen auf dem Tisch, weil 9 ist nämlich durch 3 teilbar und 3 ist ja eine Glückszahl und Glück wollen wir natürlich alle haben.
Und Glück auf.
Genau. Und die passen zum Erzgebirge richtig. Und die Speisen haben dann auch eigene Bedeutungen, habe ich dann nochmal nachrecherchiert. Das bringt zum Beispiel die Klöße so das große Geld und rote Beete bringt Schönheit, Sauerkraut eine gute Ernte. Okay. Da gucke ich mir auf jeden Fall gerne noch was ab.
Und, ist aber auch vegetarisch, ne?
Ja, vieles, aber ich glaube nicht nur.
Glaube ich, beim Neuen.
Genau. Ach nee, genau. Es waren jetzt noch ein paar Beispiele. Ich habe nicht alle mitgebracht. Ja. Und zum Abendessen wird auch noch Geld unter der Tischdecke versteckt. Auch das soll für Reichtum sorgen. Das fand ich sehr spannend. Also da gucke ich mir gerne mal was ab, weil genau, Jörg Hertel hat nämlich gesagt, dass ihm diese Traditionen ganz, ganz wichtig sind und die unbedingt weitergegeben werden müssen. Mhm. Haben wir jetzt hiermit getan, würde ich sagen. Und was wir auch noch nachgefragt haben über unser Fragenformular auf mdrsachsenradio.de war, ob gerade wirklich noch die Zeit für Besinnlichkeit bleibt oder ob es eigentlich nur noch stressig ist. Mhm. Das war ja eben auch schon Thema hier. Und dazu schreiben ganz viele, dass man sich die Zeit für Besinnlichkeit einfach nehmen muss. Und noch ein ganz heißer Tipp, sich vom Stress am besten einfach nicht anstecken lassen. Das finde ich immer leichter gesagt als getan. Hier würde ich einfach mal eine Frage an Frau Eberlein weitergeben. Wie kann man das denn machen, sich nicht einfach anstecken lassen, bei sich bleiben?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage und immer so ein auch gut gemeinter Tipp, ne, den man so leicht sagen kann, was gar nicht so einfach ist. Ich freue mich erstmal, wenn ich das so höre, dass es doch auch viele gibt, die sagen, es geht ohne Stress durch die Weihnachtszeit und wir genießen die Besinnlichkeit. Ich glaube, da habe ich oft auch ein bisschen ein anderes Bild, weil die Leute, die bei mir landen, natürlich häufig ein Thema haben, was jetzt nicht unbedingt ein Weihnachtsthema ist. Aber wenn ich durchs ganze Jahr schon gestresst bin und verschiedene Themen irgendwie mitbringe, dann ist es an Weihnachten oft einfach nochmal so eine Schippe drauf auf meinen eh schon irgendwie herausfordernden Alltag, den ich schwer bewältigen kann oder ja, wo mir so die Balance und der Ausgleich fehlt und dann kommt noch der Weihnachtsdruck dazu, dann ist es häufig schwer. Und genau, vom Stress nicht anstecken lassen ist so ein bisschen die Frage. Ich glaube, auch da geht es wieder um Erwartungen und mal zu überlegen, wer macht denn den Stress? Warum bin ich in Stress? Weil eben die Kinder oder die Eltern unbedingt dieses Essen haben wollen und dann zu gucken, kann ich mich davon und möchte ich mich davon vielleicht ein bisschen abgrenzen, ne? Und was ich vorhin schon gesagt habe, mal drüber zu sprechen, was macht uns Stress? Ganz oft, und das finde ich, das ist in so vielen Themenbereichen irgendwie was ich merke, wenn man drüber spricht, ist es oft so, dass alle Beteiligten sagen, ja, das stresst uns. Es stresst also alle, genau um diese Uhrzeit Mittagessen zu müssen. Und dann ist die Frage, warum machen wir es eigentlich? Weil niemand sagt, okay, lasst uns mal versuchen, anders zu machen oder lasst uns ein bisschen lockerer sehen. Und einfach dieses drüber sprechen und das nicht erst am 24., weil da ist unser Nervensystem schon meist über den Dezember irgendwie doch nicht mehr ganz so gut reguliert. Also vorher vielleicht im November, Anfang Dezember schon mal zu schauen, was wollen wir dieses Jahr machen, wie wollen wir es machen. Vielleicht eine Idee ist auch, jeder bringt irgendwie einen Wunsch mit ein. Der eine möchte irgendwie ein besonderes Frühstück, der andere, ne, wünscht sich irgendwie ein einfaches Abendessen, der nächste braucht ein bestimmtes Lied oder will das Kerzen ansinnen. Dass jeder vielleicht was mit einbringt. Und das sind aber Dinge, die muss ich besprechen und die sind auch ganz individuell. Also es ist schwer, den Tipp gegen Stress sozusagen zu benennen.
Doch, den hatten wir schon. Und zwar hinter den Kulissen. Ja. Und ausgerechnet von einem evangelischen Pfarrer. Ich fand das bemerkenswert. Warum sagen Sie es nicht nochmal?
Das weiß gar nicht, was hinter den Kulissen gesagt habe. Was habe ich da gesagt?
Date-Drinking.
Ach so, ja.
Die Diskussion fangen wir nicht an.
Das war ein Scherz, der sich immer weiter aufgebaut hat. Aber ich,
aber
also
es hilft,
ich will,
schon, so ein Gläschen, nein, Prosecco hilft
absolut,
schon.
Absolut, ich will eine Lanze brechen, ich will zwei Lanzen brechen an dieses Thema anschließend. Ich bin ein großer Freund, ich habe es in einem Podcast schon mal gesagt, deswegen sage ich es jetzt einfach nochmal, weil meine Mutter schon einmal geschockt war, dass ich das öffentlich gesagt habe. Jetzt kann ich es auch ein zweites Mal nochmal sagen. Ich bin ein großer Freund des Stehpilzes in der Küche, wenn der letzte Gottesdienst geschafft ist. Das ist wirklich einfach toll, weil man da so ein bisschen ankommt und guckt, wie der Sud vom Karpfen jetzt langsam so ist, dass man die Stücke reintun kann. Also das Stehpilz in der Küche so gegen 17.45 Uhr, das ist einfach toll. Was ich aber auch noch als Lanze brechen will, ist auch mal für das Nicht drüber reden. Das wird jetzt viele schockieren, aber...
Was meinen Sie damit?
Naja, ich habe mit meinen Kindern keine Diskussion darüber, wann der Baum wie und wo aufgestellt wird, weil in unserer Familie das einfach ein Christbaum ist. Dieser Baum wird am 23. abends, wenn die im Bett sind, aufgestellt und wenn sie Glück haben, mit mir zusammen am Heiligabend morgens geschmückt. Das heißt, wir verbringen den Dezember nicht damit, miteinander auszuhandeln, wann das passiert, sondern die Tradition der Kirche gibt mir vor, wann das passiert. Mhm. Genauso wie sozusagen im Erzgebirge nicht wirklich ausgehandelt wird, wann der Schwibbogen aufgestellt wird und wann nicht. Er wird aufgestellt vor dem Toten Sonntag, er wird kurz ausprobiert, um zu gucken, ob alle Lichteln brennen und am in der Regel Samstag vor dem ersten Advent wird er dann angemacht. Darüber diskutiert das Erzgebirge nicht. Das Erzgebirge weiß. Und da will ich auch an vielen... Also das ist so mein...
Also Sie meinen, Regeln geben auch Halt.
Absolut.
Oder Orientierung.
So, jetzt wollen wir aber den Wirtschaftsprofessor von der TU Dresden nochmal zu Wort kommen.
Genau,
lassen.
Wie halten Sie es
dich, also, naja, also ich glaube, ja, wie ich es halte, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich sage. Also ich bin dann auch eher Team Stehpilz, aber...
Geil.
Ich glaube, was,
wir müssen, was, mal, wir müssen sehr, mal was zusammen machen.
Was, glaube ich, aber sehr hilfreich wäre, ist natürlich an anderen Routinen festzuhalten. Ne? Also genau. Über die Weihnachtstage darf man auch ins Fitnessstudio gehen. Man darf auch mal die Laufschuhe anziehen. Und das sind natürlich auch alles Dinge, die den Stress wieder abbauen. Mhm. Ne? Also ich sag mal, mit vollem Magen und Prosecco 5 Tage am Stück, das kann auch körperlich dann anstrengend werden.
Nein, aber so ich plädiere wirklich dafür, ohne jemanden jetzt zum Alkohol überreden zu wollen. Aber wenn die Verwandtschaft anreist, wenn Heiligabend so 14 Uhr und man begrüßt sie mit einem Glas Sekt, ist das nicht das Schlimmste? Im Gegenteil, alle sind danach locker und entspannt und nicht mehr so, Sie verstehen, was ich meine.
Das darf auch ohne, ich muss sagen, muss ich kurz trotzdem als Psychotherapeutin eingreifen, dass auch das tatsächlich Druck macht, manchmal trinken zu müssen. Und da ist nicht
nein,
nur Weihnachten, um
Gottes Willen,
ne? Wir wissen, dass
es
in der Gesellschaft verbreitet. Ja. Ich würde aber kurz nochmal an das Thema Stress und Tipps anknüpfen. Ja. Es gibt natürlich viele Ideen, wo ich mir einzelne rauspicken kann, wenn ich merke, irgendwie Weihnachten und auch die Vorweihnachtszeit ist für mich stressig. Ich habe mindestens 24 Ideen. Ich habe nämlich einen psychologischen Adventskalender entwickelt, der genau da anknüpft. Wie kann ich denn die Zeit vor Weihnachten ein bisschen ruhiger und selbstfürsorglicher gestalten? Mhm. Und unter anderem sind da eben Übungen zur Achtsamkeit, also den Moment einfach so nehmen, wie er ist, mal an die frische Luft gehen, mal das Handy weglegen. Also es geht eher um weniger als noch mehr. Ich muss jetzt nicht noch eine Zusatzübung und noch eine Aufgabe erledigen, sondern ich kann eher mir Pausen schaffen, mal raus rausgehen und eben dieses doch Besinnliche zu sagen, ich halte kurz inne. Und das kann sein, nochmal zu reflektieren, was habe ich heute Schönes erlebt, was war heute gut. Vielleicht eine kleine praktische Übung, eine meiner Lieblingsübungen ist die Kaffeebohnenübung, sich früh in die eine Hosentasche 5, 6 oder 10 Kaffeebohnen zu stecken und immer, wenn am Tag was passiert, wo man sagt, ach, das war gerade schön oder angenehm, die Bohne in die andere Tasche wandern zu lassen und am Abend nochmal Revue passieren zu lassen. Was hatte ich denn heute für schöne Kaffeebohnenmomente? Und das hilft wieder so am Tag zu bleiben, zu schauen, was ist gerade gut, was hat mir gut gefallen und so die Dankbarkeit leben zu lassen. Genau.
Oder das Gebet, wie wir Christen sagen. Das ist ja auch nichts anderes, als auf den Tag zurückzublicken und Gott Danke zu sagen für das, was heute schön war und ihm Danke zu sagen, dass er auch da war, wo es schlimm war.
Aber sehen Sie, dann haben wir doch wieder diese Parallelen,
wo
Sie vorhin gesagt haben.
Geht Hand in Hand und nicht entweder oder. Ne?
Wir sind ja gar nicht so weit voneinander entfernt.
Das ist eine Konstellation hier, dass wenn die Gesellschaft mal dahin käme, wo wir heute im Studio schon sind. Dass
Sie meinen mit der Toleranz mit und der mit Toleranz, dem Anspruch dem auf Bildung und so weiter.
Und jetzt stellen wir uns vor, jemand hat den Glauben und Psychotherapie. Halleluja.
Ja. Und wirtschaftliches Grundverständnis.
Herr Lessmann.
Ja, ich meine, was die Wirtschaft macht, ist ja auch nur, ich meine, vielen Leuten ist das gar nicht klar, ne? Ich meine, wir sind da ein bisschen ähnlich wie die Psychologen. Wir versuchen, Handeln zu modellieren. Und der psychologische Teil ist eben so das Impulsgesteuerte, ja? Also wenn es direkt eine Halbverhaltensheuristik und sie handeln danach. Und das Ökonomische ist dann die Ratio, ne? Also wieso mache ich das? Ja, da können Sie auch rational überlegen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was für Geschenke optimal sind. Ja? Das kann man auch ökonomisch untersuchen.
Sagen Sie mal da was?
Ja, zum Beispiel, was schlecht ist, ist mehrere Geschenke zu machen, ja, an dieselbe Person. Weil jedes andere, weitere Geschenk nimmt ein bisschen was von der Freude an dem ersten Geschenk weg. Ja. Also würde immer empfehlen, kaufen Sie lieber ein Geschenk. Und wenn Sie gar nichts wissen, dann nehmen Sie am besten Gutschein.
Oder auch Kinder nicht überschütten, ne? Wenn dann kommt die Oma noch und die Tante und so weiter.
Ja, also das ist
auch klare Regeln.
Ich habe das zum Beispiel, als die Kinder klein waren, so gemacht, dass ich wirklich dieses eine Geschenk hatte und alle haben sich beteiligt. Und das kam dann vom Weihnachtsmann.
Ja.
Jeder hat das eine Geschenk bekommen und gut war, weil die Kinder manchmal so viel kriegen, dass sie vergessen, alle aufzumachen.
Da würde ich auch anknüpfen an, das muss nicht alles diskutiert werden. Ne? Also das war eher eine schöne Ergänzung. Natürlich wollen wir nicht über alles diskutieren und reden, sondern da gibt es auch klare Regeln. Und ich finde, die darf schon die Mutter festlegen oder die Eltern für das Kind.
Ja, und da habe ich aber gemerkt, als Vater, dass das ist zum Beispiel was wirklich schwer ist. Zum Beispiel, also ohne einen Vorwurf zu machen, das ist nur so eine Wahrnehmung, mit der ich dann, zum Beispiel wird eben bei uns im Kindergarten, gibt es eben eine Zeit, wo Wünschezettel gemacht werden.
Ja.
Und wenn die sozusagen, wenn die aus dem Kindergarten mit einem voll gefüllten Wünschezettel kommen und irgendwie, ja, wie soll man das Kindern erklären, dass sozusagen, dass das Weihnachtsfest mit diesem Wünschezettel dann gar nichts zu tun haben wird? Also ich merke, man ist eben in verschiedenen Systemen drin. Und dann gibt es eben die tollen Erzieherinnen und Erzieher im Kindergarten. Dann gibt es uns als Eltern, dann gibt es die Großeltern und dann gibt es irgendwie Freundeskreise, ne? Dann gibt es die besten Kinderspielfreunde, die
und
sagen.
Von allem nehmen sie was mit.
Ja, ne? die Ende November schon durch den Kindergarten brüllen, ich krieg eine Nintendo Switch, was vielleicht gar nicht stimmt.
Ja.
Aber also wo ich merke, also die Erziehung und das Weihnachtsfest meiner Familie, das liegt nicht einfach auf meinem Schreibtisch oder so auf unserem Sofa, sondern ey, da müssen wir ganz schön viel zueinander bringen. Und dann kommt bei uns.
Und das auch noch einordnen.
Und das einordnen. Und dann kommt dazu, oder was heißt dazu? Ich würde ja sagen, da haben wir das Glück dieses übergeordneten Systems, ebenso von dieser kirchlichen Tradition, das ist wirklich manchmal auch toll. Und das ist natürlich auch die psychologische Seite davon, dass man bei bestimmten Dingen auch einfach sagen kann, so, ey, Johann, Adam, das ist jetzt so. Also
oder was ich festgestellt
das
habe.
Das geht also, aber auch ohne Kirche.
Ja, wenn an jeder Ecke ein neuer Weihnachtsmann steht, wie erklären Sie es Ihren Kindern? Deswegen habe ich immer gesagt, es wird nie so viel gelogen wie in der
Das stimmt, aber meine Kinder haben jetzt auch, und wir machen echt fast gar nichts mit, aber meine Kinder haben jetzt schon 4-mal den Weihnachtsmann gesehen.
Ja,
beim
ja,
Fußball,
ja.
bei der Feuerwehr, genau, ja, in der ja, Schule ja. und im Kindergarten.
Ja, ja. Und es ist ja aber auch ein Lernfeld für Kinder. Gerade, ich fand das mit dem Wunschzettel so spannend. Natürlich haben wahrscheinlich alle Kinder diesen Wunschzettel Zettel, ob die den jetzt in der Schule, in der Kita basteln oder zu Hause. Wünsche darf es ja auch viele geben.
Natürlich,
ne? Und dann zu lernen, das hat ja auch was mit Grenzen zu tun.
Total.
Und das fand ich jetzt an vielen Stellen kam das Thema. Und ich will es einmal noch so wie unterstreichen, dass es auch ganz viel um Grenzen geht. Und zwar für Kinder, um Halt zu geben, um Regeln zu haben, um einen Rahmen zu haben. Und aber auch wir selber an Weihnachten immer wieder gucken müssen, wo ist meine Grenze? Und wenn ich nur eine halbe Stunde bei der Oma aushalte, weil ich merke, dann kommt die Panikattacke, dann sollte ich auf mich achten.
Ja.
Und dieser Wunschzettel ist vor allen Dingen fürs Christkind oder für den Weihnachtsmann einfach nur eine Orientierung.
Genau.
Ja.
Wer hat jetzt gelacht? Waren Sie das, Herr Lessmann?
Naja, Nüsse und Mandarinen gibt es auf jeden Fall.
Und ein vegetarisches Essen, da meine ich ja.
Ganz genau.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir haben erstmal das Wichtigste besprochen. Ich glaube, wir könnten einen ganzen Weihnachtsabend füllen mit Geschichten von, wie jeder sie erlebt hat. Ich wünsche Ihnen erstmal auf alle Fälle frohe Weihnachten. Was gibt's bei Ihnen? Weil Sie haben gesagt Karpfen.
Heiligabend Karpfenblau.
Gibt es Karpfenblau. Bei Ihnen gibt es?
Kartoffelsalat und Wiener.
Okay. Wer lässt man bei Ihnen?
Na, ich hätte schon gesagt, wahrscheinlich Raclette, ne? Wegen der Vegetarier.
Ach so, okay. Und am ersten Feiertag?
Da sind die auch noch da.
Toll, diplomatisch ausgedrückt.
Ja, meine Tochter ist da auch. Also nee, ich würde mich da auf die anderen einstellen.
Okay, bei Ihnen gibt es auf alle Fälle die Gans.
Eine Bio-Gans aus der Lausitz.
Okay, bei Ihnen?
Wir gehen essen, um Autonomie zu wahren. Jeder darf bestellen, was er möchte.
Auch schön, ja. So viel Freiheit muss sein. Wir können eine neue Diskussion aufmachen, aber das machen wir dann nächstes Jahr. Ich freue mich über die lebhafte Diskussion heute Abend, wünsche Ihnen allen besinnliche Weihnachten auf der einen Seite, aber auch irgendwo fröhliche Weihnachten. Die nächste Podcast-Folge von Dienstags direkt gibt es dann erst wieder im neuen Jahr. Oder Sie hören in der Zwischenzeit eben auch mal was anderes. Zum Beispiel den sächsischen Kulturpodcast Aufgefallen oder Elefant, Tiger und Co. gibt es nicht nur als Fernsehsendung, sondern auch als Podcast von MDR Sachsen und zwar überall, wo es Podcasts gibt und am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Machen Sie es gut. Bis dahin eine schöne Zeit, fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch.
Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen. ARD